Jahr zum Geburtstag bekomme ich eine Glückwunschkarte von meinem Autohaus. So schaue ich dieses Jahr aus. Und weil die Eigentümer dieses Autohauses Nachfolger von Jesus sind, machen sie jetzt keinen Bibelvers drauf, aber sie versuchen schon immer auch einen geistlichen Gruß oder Glückwunsch darauf zu schreiben. Und dieses Jahr stand Folgendes auf der Website. Man kann dem neuen Lebensjahr nicht mehr Tage geben, aber jeden Tag mehr leben. Man kann dem neuen Lebensjahr nicht mehr Tage geben, aber jeden Tag mehr leben. Klasse, habe ich gedacht. Toller Spruch. Das möchte ich. Jeden Tag mehr Leben geben. Das wollen wir doch eigentlich alle, oder? Dass wir Leben in unser Leben hineinbringen, Leben in unsere Tage. Die Frage ist nur, wie geht das? Wie bringe ich in meinem Tag mehr Leben? Wie machst du das? Wie bekommst du Leben in deinen Tag? Für die meisten ist es erstmal eine Tasse Kaffee, bei mir zumindest so, da kommt schon ein bisschen Leben in den Körper. Aber dann, was ist dann das, was mir Leben gibt, was dein Leben letztlich belebt? Ich habe mal einige Sachen zusammengetragen, gibt sicher auch Ergänzungen, was es da alles so gibt. Shopping. Das tut zwar im Geldbeutel weh, aber der Seele tut es doch ungemein gut, oder? Wellness tut der Seele gut. Ein enormer Markt an Angeboten, die unsere Seele streicheln wollen. Gesundheitsprodukte, Ernährung, gesunde Ernährung, das tut nicht nur den Magen gut, sondern auch der Seele. Und allein das Gefühl, was Gesundes zu essen, tut vielen Menschen schon in der Seele gut. Ob es wirkt, ist gut.
Oh.
Was ist hier los? Na gut, dann machen wir einfach mal weiter. Das Internet mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten und sozialen Medien. So auch das hier gut, ne? Wenn in Facebook ein Beitrag geliked wird, wenn viele Menschen das liken oder mögen, was wir da so posten. Internet. Ich sehe gerne Musik auf YouTube. Ich sehe also gerne Musik, ich höre nicht nur gerne, sondern meine Lieblingsbands kann mittlerweile ja im Internet auf, als Konzerte schauen mit hoher Auflösung und fetten Sound. Da wird auch Anlage schenken lassen zu Weihnachten. Jetzt kann man so richtig Konzerte schauen im Internet. Das tut meine Seele gut. Yoga. Das funktioniert hier irgendwie. Geht mir leid, dass es alles so oben hingeht. Aber gut. Yoga hat viele eine Wohltat für die Seele. Andere brauchen den Erfolg, leben auf der Erfolgsspur, Ziele setzen, hart daran arbeiten, jeden Tag ein Erfolgserlebnis kassen. Das ist doch gut. Andere gönnen sich hin und wieder mal eine Reise. Dann kommt Erleben in ihr Leben, sie wollen etwas erleben. Sport, für viele auch das Leben erleben.
Ja, das ist eine andere Zuschauer
auf der Bühne, sondern wirklich auch aktiv sein. Manche brauchen dabei sogar einen ganz besonderen Kick. Extremsport, Freeclimbing und solche Dinge. Technik, für viele ist Technik auch. Das machen wir so weiter. So, ja. Jetzt haben wir das ganze Ding wunderbar. Technik. Technikprospekte ist für Sie der besondere Kick. Und jetzt könnten wir noch weitermachen: Baumarkt, Männer im Baumarkt, ganz besondere Erfahrungen oder auch der Baustelle zu Hause. Das bringt doch Leben in die Bude. Nur einige Beispiele. Wie bringst du Leben in dein Leben? Wie bekommt dein Tag mehr Leben? Es gibt eine unbegrenzte Möglichkeit, Leben in unser Leben hineinzugeben. Und jetzt meldet sich auf diesem Markt der Angebote plötzlich Gott. Gott erscheint auf dem Markt der Anbieter für Leben und bietet auch Leben. Und ich habe jetzt hier, man kann es nicht sehen, eine auch doch ganz oben eine aufgeschlagene Bibel in diesen Markt hineingelegt. Und das wirkt schon allein von der Optik, glaube ich, so ein bisschen bieter, oder? Und altbacken. Eine Bibel inmitten dieser faszinierenden, powervollen Erlebnisse und Angebote. Klingt wie irgendwie aus einer fremden Welt, Bibel, in diesen Angeboten. Aber genau das ist es eigentlich. Gott kommt aus einer fremden Welt, aus einer anderen Welt, in unser Leben hinein und mischt sich unter die Anbieter. Das ist das Interessante an dieser Geschichte. Es gibt einen interessanten Bibeltext beim Propheten Jesaja, wo Gott als Marktschreier ruft auf einem orientalischen Basar. Stellt euch also einen orientalischen Markt vor in Babylon. Gottes Volk lebte dort im Exil in Babylon, weit weg von Jerusalem und dem Tempel. Und mit der Zeit arrangierten sie sich so mit diesem Leben dort in Babylon. Es gab keine Hoffnung mehr, jemals wieder zurückzukommen in die alte Heimat, zum Tempel, zum Gottesdienst. Und so hat man sich an das Leben dort gewöhnt. Man hat sich eingerichtet mit dem Leben dort in Babylon und es gab kaum noch Unterschied zu dem, die Babyloner gelebt haben und die Israeliten gelebt haben. Gott hat uns dann Propheten aber gesagt, ihr werdet zurückkehren, ich hole euch zurück. Darum geht es in Jesaja, Kapitel 40 bis 55. Und in 55 meldet sich Gott dann erstaunlicherweise nochmal zu Wort und erscheint als Marktschreier. Stellt euch also jetzt einen orientalischen Markt vor. Händler schreien und übertönen sich gegenseitig. Jeder hat natürlich das beste Angebot zu einem unschlagbaren Preis. Wasser, Milch, Wein, Brot, Fleisch, alles, was das Herz begehrt. Und wir haben lautesten Schrei durch die meisten Kunden. Und auf einmal schreit dann noch einer in diesem Marktgeschrei und schreit den Händlern um die Wette. Und das ist Gott. Und sein Angebot ist unschlagbar. Bei ihm gibt es nämlich alles umsonst. Auf, ihr Durstigen, oder Achtung, könnte man auch denken. Achtung, hey Leute, aufgepasst. Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Und ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum bietet ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute und eure Seele nahe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und eure Seele wird leben. Ihr mögt diese Vorstellung auf dich, Gott als Marktschreier. Gott ein Angebot, ein Anbieter unter vielen. Er ruft, Achtung, her zu mir! Bei mir gibt es alles umsonst. Wasser, im Orient kostbar. Bei uns kommt es aus der Leitung, aber wir müssen es auch bezahlen. Aber im Orient wirklich kostbar. Und so hat man sich in der Hitze des Tages gerne mal einen Becher Wasser gekauft oder sogar einen Krug Wasser. Und das war nicht billig. Gott sagt, bei mir gibt es umsonst. Auch Milch und Wein. Milch und Wein, das ist Luxus. Es geht auch ohne, man kann auch ohne Milch leben, ohne Wein. Viele konnten sich diesen Luxus auch wirklich nicht leisten. Sie kauften sich nur das Nötigste, Wasser und Brot. Sie hatten kein Geld übrig für Milch und Wein. Gott sagt, hey, ihr, der kein Geld habt, kommt, kauft es bei mir. Und dann schauen sie ungläubig und Gott wiederholt sein Angebot und sagt, ja, kommt, kauft, ohne Geld, ohne Kaufpreis, Wein und Milch. Dann ziehen sie unglaublich weiter, weil sie denken, ja, wenn einer was umsonst gibt, dann ist es faul. Das hat einen Haken. Irgendwo ist ein Haken, einer dir was schenkt. Und Gott ruft ihnen nach. Warum biegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Kennst du das auch? Du hast viel Geld für eine Sache ausgegeben, hast dir ganz viel erwartet und dann irgendwann merkst du, naja, so richtig satt macht es auch nicht. Meine erste Stereoanlage, es war ein Langzeitprojekt. Ich habe gerade Lehre angefangen, erstes Gehalt. Mein Freund und ich, wir haben stundenlang, tagelang immer wieder Prospekte gewälzt und verglichen die Werte, die Zahlen, wurden das Bestmöglichste kaufen. Unseren ersten Lohn als Azubis in eine richtig gute Stereoanlage investieren. Wir haben geprüft und verglichen. Dann haben wir so nach und nach die einzelnen Komponenten bestellt. Für alles zusammen hat das Geld nicht gereicht. Und irgendwann stand dann die Anlage wirklich komplett in meinem Zimmer. Und ich konnte es gar nicht erwarten. Meine Schallplatten, da sind so große CDs, schwarz. Das manche so, auch mit Platten nicht reinzuschieben, sondern den Einspieler zu legen und wirklich eine nach der anderen abzuhören. Diesen fetten Sound, die Bässe und so. Ich habe das genossen, wirklich tagelang, wochenlang. Aber irgendwann war dann auch mal der Reiz vorbei. Kennt ihr das auch? Und Gott fragt, warum gibt euer hart verdientes Geld, ich habe damals hart gearbeitet, warum gibt euer hart verdientes Geld für Dinge aus, die nicht satt machen? Irgendwann hat man die Sättigung dieser Stereoanlage nachgelassen. Dann kam ein neuer Hunger, dann haben wir Motorradzeitschriften gelesen. Vielleicht sind das bei dir keine materiellen Dinge. Vielleicht hast du dir Ziele gesteckt. Hohe Ziele, ein Abschluss, ein Diplom, ein Meisterbrief oder Familie, ein Haus mit Garten, vielleicht sogar eine eigene Firma, eine leitende Position in einem Unternehmen. Du arbeitest hart dafür und irgendwann hast du dieses Ziel erreicht und dann, wie lange hält die Sättigung an? Wann hat sich der Hunger, hat sich dann immer nach mehr eingestellt? Und Gott sagt, hört doch auf mich, esst das Gute und eure Seele labe sich an Fetten. Neigt euer Ohr zu mir, kommt zu mir. Hört und eure Seele wird leben. Hört auf mich, sagt Gott, und eure Seele wird aufleben. Eure Seele soll sich am Fetten laben. Ja, sonst vielleicht wird man hier ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dieses Bild. Im Alten Testament war das Fette das Beste am Fleisch. Kann man sich nicht so vorstellen, aber Fett ist Geschmacksträger. Machen wir uns nichts vor. Die knusprigen Chips ist wahnsinnig viel Fett. Und auch in der Schokolade und schmeckt trotzdem lecker, oder? Also von daher ist es gar nicht so weit weg. Labt euch in einer guten Schokolade, in Klammern Fett. Fett steht für Lebenskraft. Wein und Milch, das steht für Genuss. Und Gott sagt, ich biete euch Genuss, Lebenskraft, Luxus. Unsere Seele soll sich laben. Jetzt dürft ihr nach eurem Geschmacksvorlieben einfach mal was einsetzen. Gott sagt, deine Seele labe sich an einem richtig schönen, fetten Schokolade oder an einem köstlichen Buffet. So ist Gott so uns das Bild an. Setz einfach ein, das was dir Lebenskraft und Freude gibt. Bei Gott bekommst du das. Gott will dir das schenken. Aber natürlich ist es nur ein Bild. In diesem Text geht es von der Bildebene so langsam in die Sachebene über. Das geht so schleichend. Wir merken aber, es sind drei Aufforderungen, die sich durchziehen durch diese Einladung. Kommen, kaufen, essen. Also kommen, kaufen, essen. Und das geht dann über in kommen, hören, leben. Also kommt her, kauft, esst. Also kaufen heißt aneignen, essen heißt aufnehmen. Kommt, kauft Wein und Milch. Hört doch auf mich, esst das gut. Und dann wiederum, neigt euer Ohr, kommt zu mir, hört. Und wenn ihr gehört habt, nehmt das auf und eure Seele wird aufleben oder aufblühen. Es sind immer drei Schritte. Kommen, aneignen, aufnehmen. Gott sagt, komm zu mir, hör auf mich, nehm auf. Das wird deiner Seele gut tun. Leben für die Seele. Oder wie es auf meiner Geburtstagskarte steht, mehr Leben für den Tag. Und das bekommen wir genau durch diese drei Schritte. Dass wir zu Gott kommen. Dass wir auf ihn hören, aber dann nicht dabei stehen bleiben, sondern dass wir das Gehörte wirklich auch aufnehmen, verinnerlichen, in uns hinein aufnehmen, dass es wirkt. Das wird in meinem Leben wirken, es wird in unserem Leben wirken. Und das kann dem Tag mehr Leben geben. Hingehen zu Gott, kommen, hören und aufnehmen, aneignen, verinnerlichen. Erlebt ihr das beim Bibellesen? Wirkt so Gottes Wort bei euch, dass es eure Seele belebt, aufbaut. Ich habe den Eindruck, es gibt viel Frust beim Bibellesen. Für viele ist Bibellesen eine Pflichtübung. Gehört sich so, dass man als Christ täglich die Bibel liest und die mehrere Disziplinen bricht man es auch einigermaßen hin, dass man jeden Tag einen Abschnitt, am besten morgens, aus der Bibel liest und dann betet. Manche sagen, ja, die Losung reicht schon, aber ich merke, viele haben es aufgegeben, weil sie sagen, es bringt mir eigentlich nichts. Was bringt das mir, jeden Tag einen Abschnitt zu lesen und dann gehe ich in meinen Tag? Die Wirkung, die hier beschrieben wird, dass Gott unsere Seele belebt, diese Wirkung stellt sich einfach nicht ein. Kennt ihr das? Es macht die Seele nicht satt. Die Bibel bringt kein Leben in dein Leben. Gut, es ergeben sich vielleicht hin und wieder ein paar coole Gedanken. Man entdeckt vielleicht neue Zusammenhänge. Oh ja, interessant. Man staunt und freut sich. Man findet vielleicht praktische Hinweise für das alltägliche Leben. Aber das Leben selbst findest du nicht in der Bibel. Das ist tragisch. Gott bietet uns sein Wort, er sagt, nimm das auf, das macht dich satt, das gibt deiner Seele Leben. Aber es wirkt nicht. Warum? Warum funktioniert das nicht? Jesus hat einmal zu treuen Bibellesern gesagt, warum sie in der Bibel kein Leben finden. Es waren die besten Theologen ihrer Zeit. Sie hatten die Bibel studiert, sie konnten große Passagen aus der Bibel auswendig aufsagen. Sie verbrachten die meiste Zeit ihres Lebens damit, die Bibel zu studieren, haben uns sogar noch Geld dafür bekommen. Und dann hat Jesus ihnen ein vernichtendes Urteil ausgestellt, im Johannesevangelium. Er sagt zu den Schriftgelehrten, ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, dass sie euch das ewige Leben geben kann. Also ihr habt schon gewusst, Da muss Leben drin stecken. Ihr glaubt, dass ich euch das Leben geben kann. Doch die Schrift verweist auf mich. Dennoch weigert ihr euch, zu mir zu kommen, damit ich euch das ewige Leben schenken kann. Das heißt, die Schriftgelehrten haben in der Schrift das Leben gesucht. So wie viele von uns auch sagen, ja, ich möchte in der Bibel Leben entdecken. Sie haben ewiges Leben gesucht, aber Jesus hat gesagt, ihr habt es nicht gefunden. Vorher sagte er sogar, ihr habt die Stimme Gottes nicht gehört. Ihr studiert die Schriften, aber ihr hört Gott nicht in der Schrift. Ihr hört Gott nicht reden. Ich glaube, das ist eine Tragik, die heute auch viele Christen erleben. Sie forschen in der Bibel. Sie bemühen sich darum, Gottes Stimme in der Bibel zu hören, aber sie hören nichts. Warum können sie nichts hören? Jesus sagt den Schriftgelehrten, warum sie kein Leben in der Bibel finden konnten. Weil sie nicht zu Jesus gekommen sind. Ihr seid nicht zu Jesus gekommen. Ihr weigert euch, zu mir zu kommen, damit ich euch das Leben geben kann. Das heißt doch, sagt uns mal etwas provozierend, das Leben gibt es nicht in der Bibel. Das Leben gibt es bei Jesus. Jesus sagt, bei mir gibt es das Leben, nicht in der Schrift. In der Bibel finden wir nicht das Leben. Das Leben gibt es nur bei Jesus. Das heißt, man kann die ganze Bibel durchforsten, aber wird das Leben dort nicht finden. Man kann die Bibel aufschlagen und versuchen, Gottes Stimme zu hören, aber man wird seine Stimme nicht hören. Warum kann man in der Bibel seine Stimme nicht hören? Warum kann man in der Bibel das Leben nicht finden? Weil man die Bibel nur als Information liest. Die Bibel ist kein Informationsbuch. Aber genauso gehen viele Menschen mit der Bibel um. Sie suchen in der Bibel nach Informationen. Sie lesen sie wie ein Telefonbuch, was weiß ich, Kochbuch, wie auch immer, mit Informationen. Aber Gott, und dadurch wird Gottes Wort auf Information reduziert. Beim Bibellesen geht es dann darum, möglichst viele Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Bits und Bytes aufnehmen, das ist unsere Prägung, möglichst viele Informationen effektiv aufzunehmen. Und im Hausgeist, also im Bibelkreis, spricht man dann über diese Informationen. Man tauscht sich über Informationen aus. Merkt ihr, wo der Fehler liegt? Gott kommt nicht zum Wort. Man redet über die Bibel, man redet über Gott. Man unterhält sich über Gott, aber man spricht nicht mehr mit Gott. Man hört nicht auf ihn, sondern aus Distanz redet man darüber. Wir legen die Bibel aus, wir stellen Verknüpfungen her, wir deuten, wir leiten schlaue Anwendungen für unseren Alltag an. Alles nicht verkehrt. Aber wir hören dabei Gottes Stimme nicht. Und das Leben, was Gott uns anbieten möchte, das Leben finden wir auch nicht. Weil wir die Bibel als Informationsbuch lesen. Aber die Bibel ist ein Beziehungsbuch. Da geht es um Beziehung. Da will uns jemand begegnen. C.S. Lewis hat es mal so auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wenn wir uns der Bibel nähern, geht es nicht darum, etwas mehr über ein Thema zu lernen, sondern, dass wir uns selbst in eine Person verlieben. Wie näherst du dich der Bibel? Willst du was zu einem Thema lernen? Oder möchtest du einer Person begegnen in der Bibel? Wir sollen in der Bibel Jesus suchen und uns in ihn vertiefen. Es geht beim Bibellesen um Beziehung, Begegnung, Begegnung mit dem lebendigen Gott. Paulus beschreibt es so, und zwar im Korintherbrief: Wir sehen die Herrlichkeit des Herrn. Das kann sich beim Bibellesen einstellen, wenn wir uns auf Jesus ausrichten, wenn wir mit diesen Worten vor unserem inneren Auge den lebendigen Herrn sehen, wahrnehmen und hören. Und der Geist des Herrn, der in diesem Wort steckt, wenn wir uns diesem Geist öffnen, dieser Geist wirkt in uns und er wird uns, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Das heißt, dann passiert etwas mit uns. Es geht also darum, dass wir in der Bibel Jesus begegnen. Dann wird was passieren, dann werden wir verändert. Es geht beim Bibellesen nicht um die Bibel, sondern um ihren Autor, um den Heiligen Geist. Es geht nicht um die Bibel an sich, sondern es geht um den, der sie geschrieben hat, nämlich den Heiligen Geist. Der Autor selbst muss zu uns sprechen. Und dann werden aus Informationen lebendige Worte. Lebendige Worte, die in unser Herz eindringen, unser Leben eindringen, die verändern, die eine Kraft haben. Dann begegnen wir Jesus dann hören wir seine Stimme. Dann wird unser Herz berührt und nicht nur der Verstand. Ja, man kann die Bibel auch mit dem Verstand lesen, soll man auch. Aber das ist zu wenig. Es muss unser Herz berührt werden. Jesus hatte nach seiner Auferstehung zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus eine lange Bibelarbeit gehalten. Wäre ich gern dabei gewesen. Christus im Alten Testament war das Thema. Da bestimmt zwei Stunden hat er diese Bibelarbeit gehalten. Christus im Alten Testament. Und dann heißt es, diese Bibelarbeit hat ihr Herz berührt. Das heißt, sie haben ganz viel gelernt über Christus im Alten Testament. Aber am Ende haben die Leute nicht gesagt, boah, was haben wir alles gelernt über das Alte Testament? Wahnsinn, was wir jetzt alles wissen. Haben sie nicht gesagt. Sie haben gesagt, unser Herz hat gebrannt. Das ist ein Unterschied. Sie haben nicht nur gelernt, sondern ihr Herz hat gebrannt. Warum? Weil Jesus ihnen die Worte ausgelegt hat. Sie haben Jesus gehört. Wie kann Gottes Wort unser Herz berühren? Das ist mein Wunsch, dass wir das erleben, weil das wird Leben in unser Leben bringen. Dass Gottes Wort unser Herz berührt, dass Jesus selbst unser Herz berührt. Jesus muss die Bibel auslegen. So wie damals bei diesen beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Wenn Jesus oder sein Geist uns die Bibel auslegt, dann werden unsere Herzen berührt. Dann kommt Leben in unser ausgetrocknetes Leben. Wie geht das? Wie macht Gottes Wort wirklich satt und bringt nicht nur Informationen, sondern Sättigung für die Seele? Schauen wir uns die drei Schritte bei Jesaja nochmal an. Hört auf mich, esst das Gute und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört und eure Seele labe sich. Diese drei Dinge. Kommen, das Ohr neigen, ausrichten, das ist der erste Schritt. Dann sollen wir auf seine Stimme hören und dann sollen wir auch dieses Gehörte aufnehmen, essen, kauen, verinnerlichen. Das ist eine ganz schlichte Anleitung zum Hören auf Gott. Kommen und das Ohr neigen, ein starkes Bild. Es geht darum, dass wir uns auf ihn ausrichten und sagen, ich muss mal was sagen. Dann neigen wir uns ja auch so. So in dieser Haltung sollen wir Gott begegnen, uns total auf ihn ausrichten. Bevor ich also meine Bibel aufschlage, komme ich erstmal bei Jesus an. Da geht es jetzt gar nicht nur um die Bibel, da geht es um Jesus. Um den Autor selbst. Jesus, ich möchte dir jetzt begegnen. Rede jetzt zu mir. Ich will jetzt Zeit mit dir verbringen. Lenke meine Gedanken ganz auf dich. Lege ab. Ich lege ab, was stört. Schuld, Gedanken, alles, was mir Unruhe macht. Und das dauert manchmal ziemlich lang, bis ich mich auf ihn ausgerichtet habe, bis wirklich die Gedanken zur Ruhe gekommen sind. Das kann man nicht mal so schnell nebenbei machen. Als Jesus auf die Stimme seines Vaters hören wollte, musste er ein Stück in die Einsamkeit laufen. Er musste erstmal ankommen beim Vater, zur Ruhe kommen, runterkommen. Ganz wichtig. Gott kommt zu mir, Gott lädt uns ein. Und dieses Ankommen, das dauert. Ich muss still werden. Ich muss mir bewusst werden, jetzt bin ich mit dir, Jesus, ganz allein. Und jetzt geht es um ihn und nicht um die Bibel. Ich will ihn hören und nicht Bibel lesen. Ich will ihm hören, begegnen. Er soll durch sein Wort zu mir sprechen. Dann bin ich ihm dran, dass er zu mir redet. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben, das gilt. Meine Schafe hören meine Stimme. Er hat aber nicht gesagt, meine Schafe lesen meine Bibel. Sie folgen der Bibel und die Bibel gibt ihnen das ewige Leben. Ich überspitze sie ganz bewusst, damit der Unterschied deutlich wird. Ich möchte in der Bibel seine Stimme hören. Ich möchte ihn hören, möchte ihn begegnen. Und damit ich hören kann, dass ich alles ablehnen, was stört. Auch bekannte, liebgewordene Auslegungen, das ist nicht die Stimme von Jesus. Ich will seine Stimme hören und nicht die Stimme von Auslegern. Und dann höre ich die Worte. Und diese Worte müssen wir wirklich hören. Und uns den Text vorlesen, laut lesen, Wort für Wort, Satz für Satz, wiederholen, immer wieder lesen, hören, auch es wirken lassen. Ein Beispiel, ich möchte es mal ein Beispiel zum Schluss deutlich machen. Es ist die gleiche Einladung im Prinzip nach dem Neuen Testament aus dem Mund von Jesus. Matthäus 11, 28 sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erhole ich euch. Unterstellt euch mir und lernt von mir. Denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. dann kommt Ruhe in euer Leben, denn mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. Ich möchte es an diesem Beispiel mal deutlich machen, wie ich das mache. Ich möchte jetzt mit diesen Worten seine Stimme hören. Ich will jetzt nicht lernen, wie dieser Text zu verstehen ist, oder wann er geschrieben wurde, oder wie auch immer, oder in welchem Zusammenhang das steht, kann man auch machen. Ich möchte jetzt in diesem Text seine Stimme hören. Zeige mir, was du mir durch diesen Text sagen möchtest, wie du jetzt zu mir sprechen möchtest. Jesus soll mein Leben hineinsprechen. Und ich komme immer aus einer ganz bestimmten Situation. Ich gehe ja nie neutral an die Bibel heran, sondern ich bringe ja immer was mit. Gedanken, Sorgen, Freude, was auch immer. Ich habe immer ein ganzes Paket dabei. Jetzt kommt es darauf an, dass das, was hier steht, meine Lebenssituation berührt. Ich gehe also nie neutral an den Text, sondern es wird, oder so soll es sein, dass eine Passage aus diesem Text jetzt bei mir anklingt. Dass etwas bei mir in Klingen kommt und ich sage, das kenne ich. Genau das brauche ich jetzt für mich. Und das erwarte ich. Und so lese ich diesen Text langsam und immer wieder, laut, wiederholt und achte darauf, ob etwas bei mir anklingt, wo ich sage, das, da meine ich jetzt. Und nicht im Kopf, sondern im Herzen. Das ist der Unterschied. Und dann höre ich eine Aussage. Und das andere Mal wird es eine andere Aussage sein. Ich höre für mich, so ging es mir jetzt bei diesem Text, lernt von mir. Lernt von mir. Das hat mich berührt. Ich habe das gelesen, immer und immer wieder, wiederholt. Und dieses Lernt von mir, das ging ein Stück tiefer. Das war für mich die Aussage, die Jesus jetzt zu mir gesagt hat. Lernt von mir. Und dann bewege ich diese drei Worte. Mehr braucht es gar nicht. Lernt von mir. Ich hause, ich frage mich, lernen. Wie geht lernen? Wie macht man das? Wie kann ich in meiner Situation von Jesus lernen? Jesus, du willst, dass ich von dir lerne. Wie schaut das jetzt aus? Was willst du mir lernen? Und dann sehe ich Jesus vor meinem inneren Auge und sehe, wie er gelebt hat. Dann will ich das nachmachen, soll ich auch so leben? Ich höre seine Worte, was er gelehrt hat. Welche Worte kommen mir jetzt in den Sinn? Was soll ich von dir lernen? Und wenn ich das so bewege, mache ich daraus ein Gebet und komme mit ihm darüber ins Gespräch. Mit meinen Fragen, mit meinen Gedanken. Ich nehme diese Worte auf, bewege sie mit ihm, spreche sie mit ihm durch. Und so gehen sie so nach und nach in mein Leben hinein. Ich nehme sie auf, ich esse sie sozusagen. Ich lerne von dir, Jesus. Oder Jesus, ich will von dir lernen. Und das kann man dann mitnehmen in den Tag. Jesus, ich will heute von dir lernen. Man nennt das Betrachten des Bibellesens oder auch Hören des Bibellesens. Es gibt auch viele andere Methoden, die Bibel zu lesen. Das ist eine Methode, wie man wirklich auch auf seine Stimme hören kann beim Lesen. Das andere, das Informative, das Wissenschaftliche, das Exegetische Lesen, ist alles richtig und gut. Aber wir wollen das so hören, dass es die Seele berührt. So kommt Leben in die Seele. Probiert es mal aus. Nehmt euch kurze Texte, nicht zu viel. Lasst diese Texte auf euch wirken, bewegt sie. Kurze Sinneinheiten, ein Vers, ein Halbvers, drei Worte, ein Halbsatz. Bewegt diese Worte und richtet auf euch auf Jesus auf und sagt, sprich du jetzt zu mir durch dein Wort, erfüll mich mit deinem Geist, dass dein Geist reden kann. Und dann werdet ihr erleben, das was auch bei Jesaja steht, einige Verse weiter, wo Gott sagt, mein Wort, das aus meinem Mund hervorgeht, es wird nicht leer zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt. Wenn ihr so Gottes Wort lest und euch arbeiten lasst, wirken lasst, dann wird es wirken. Es wird verändert. Dieses Wort hat nämlich Kraft, weil es nicht nur Informationen sind, sondern weil es Geist ist und Leben ist von Gott. Ich bin gespannt, was ihr erlebt. Erzählt doch nächsten Sonntag oder nächsten Sonntag, was ihr beim Bibelhören von ihm gehört habt und was ihr erlebt habt.